Schlien?
Hardy?
Darf ich dich auf was hinweisen, was demnächst wahrscheinlich nicht passiert?
Verstehe ich nicht. Willst du mich jetzt darauf hinweisen oder nicht?
Ja, also nein, also es passiert was wahrscheinlich nicht, aber wir sollten drüber reden.
Ja, was denn jetzt? Oder was nicht? Ja,
also es geht um, nicht einpennen jetzt bitte, eine EU-Regelung, die festlegen soll, was KI-Anbieter und Dienste dürfen, also Dienste rund um künstliche Intelligenz und was sie nicht dürfen und was sie uns auch offenlegen müssen als Nutzerinnen und Nutzer.
Das trifft sich ja 1A, weil ich will dir heute nämlich was erzählen über die gute alte DSGVO. Kannst du dich erinnern? Die Datenschutzgrundverordnung.
Noch so ein Blockbuster. Mhm. Also zwei Begriffe, bei denen alle einpennen, wenn man davon redet.
Außer wenn wir drüber reden.
Und ihr seid bei uns. Genau. Wir wissen nämlich, Schlien, für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als Datenschutz.
Genau. Also ich sag dir, da passiert sehr wohl was.
Das ist Update verfügbar. Ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag. Mit Schlien Golmitzer
und Hardy Röde.
Aber eins nach dem anderen, Hardy, du hast angefangen, jetzt erzähl du mir bitte erstmal, was anscheinend nicht passiert.
Ja, also da geht es um den sogenannten AI Act. Es ist eine Verordnung der EU, die eigentlich schon seit über einem Jahr in Kraft ist, seit Mitte 2024. AI, natürlich die Abkürzung für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz auf Deutsch. Und mit diesem AI Act hat die Europäische Union einen Rechtsrahmen geschaffen, der wirklich auch zum ersten Mal auf der ganzen Welt gab es da sowas, der umfassend regelt, wie solche KI-Modelle und KI-Tools verwendet werden dürfen in der EU. Über diesen AI-Act, also diesen Rechtsrahmen, ist damals, als der verabschiedet worden ist, schon ziemlich viel diskutiert worden. Das Ziel von dem Ganzen ist vor allem natürlich, potenzielle Risiken von KI-Systemen zu reduzieren und einzudämmen, vor allem für uns Bürgerinnen und Bürger. Also da geht es darum, dass zum Beispiel keine Diskriminierung passieren soll durch KI-Tools, weil die auf Basis bestimmter einseitiger Trainingsdaten funktionieren. Mhm. Solche Sachen. Oder dass durch die vielen, vielen Daten, die in so einer KI zwangsläufig zusammenfinden oder auch gebündelt werden können, dass da eine Möglichkeit entsteht, dass wir als Bürgerinnen und Bürger überwacht werden können von jeder Ecke.
Wo soll ich unterschreiben bei diesem Act? Genau das möchte ich bitte.
Ja, du hast zum Glück schon unterschrieben. Also das EU-Parlament hat es für dich getan und der Rat. Die haben, wie gesagt, dem Ganzen schon zugestimmt letztes Jahr. Und dieser AI-Act sollte dann, weil es natürlich ein sehr komplexes Gesetzeswerk ist, sollte in der Praxis Stück für Stück umgesetzt werden und Stück für Stück in Kraft treten. Aber jetzt...
Ja, lass mich raten. Jetzt gibt es Leute, die ein Jahr danach sagen, können wir den Kurs noch ein bisschen nach hinten verlegen? Können wir wieder aufhören mit diesem in Kraft treten? Können wir das später machen?
Ja, genau. Es ist tatsächlich schon, seit er verabschiedet worden ist, eine Diskussion im Gang zwischen Industrievertretern auf der einen Seite, die sagen, das ist zu kompliziert, schafft neue Bürokratie, hemmt die Innovation hier in Europa, und auf der anderen Seite Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern. Wenn wir erstmal bei diesen Industrievertretern bleiben, die sagen vor allem, das wirft uns international noch weiter zurück, als wir eh schon dastehen, gegenüber Staaten wie den USA und China, die in Sachen KI, wissen wir ja alle, einfach gerade das Tempo vorgehen.
Ja, kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, kann ich verstehen.
Ja, ich auch. Also die Lage in der Wirtschaft, in der Politik ist in diesem letzten Jahr seit Sommer 2024 tatsächlich natürlich nicht einfacher geworden. Und tatsächlich gab es ja auch offene Drohungen aus den USA zum Beispiel, dass Länder, die sogenannte diskriminierende Regelungen haben, die US-Firmen benachteiligen, dass die mit hohen Zöllen bestraft würden. Also der Ton ist rau, und da ist die KI-Branche nicht explizit genannt worden, aber im ganzen Tech-Bereich ist natürlich klar, die großen Diensteanbieter, die sind aus den USA, beherrschen den Markt, und das gilt natürlich auch für KI.
Ich als kleine Schlien-Golmitzer möchte natürlich lieber, dass zum Beispiel Menschen nicht diskriminiert werden, statt großen Tech-Firmen in den USA. Da haben wir vielleicht andere Prioritäten, die USA und ich. Ja, und jetzt deswegen auf einmal alle in Europa gegen den AI-Act? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ein Jahr, nachdem er im Grunde schon beschlossen war?
Also da treffen die klassischen Positionen aufeinander. Auf der einen Seite sind es die großen Unternehmen, die diesen Act abschwächen wollen oder zumindest sagen, lass den mal ein bisschen später in Kraft treten. Also,
welche Firmen sind denn da so dabei?
Also es ist wirklich interessant, es ist eine riesengroße Koalition, die nennt sich EUAI Champions Initiative.
Wichtig, dass Champions mit drin steht.
Aha. Also es sind große Firmen, die jeder von uns kennt. Mehr als 100 sind es im Moment aus allen Bereichen. Telekommunikation, Energieversorgung, Fluglinien, Banken, Unterhaltungselektronik, natürlich auch Chiphersteller und so weiter. Und da kann man schon so ein bisschen ablesen, alle Branchen sehen gerade, wir sind auf KI angewiesen, egal in welchem Bereich wir arbeiten. Und was auch für mich sehr nachvollziehbar ist, gerade jetzt ist es natürlich den Unternehmen und uns allen lieber, wenn wir da starke europäische Techniken haben und nicht auf die US-Riesen angewiesen sind, so wie Google, Meta, OpenAI und wen du halt alle kennst.
Ich aber jetzt nochmal als kleine Schlingolmitzer, als Verbraucherin, habe aber ja noch meine Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer im Knack. Mhm. Die bilden dann wohl den Gegenpol zu dieser großen Konzernblase, die sich zusammengetan hat, die Champions.
Die sehen es tatsächlich sehr viel anders als diese großen Unternehmen mit ihrer Kampagne. Die bleiben auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Das finde ich erleichternd.
Und sie haben auch irgendwie immer noch die guten Argumente, sag ich jetzt als Verbraucher selbst, die man auch in solchen politischen Zeiten hochhalten kann und hochhalten muss. Dass es nämlich bei diesem Gesetz natürlich im Kern um die Grundrechte der Menschen in Europa ging. Und da geht es eben einfach darum, nicht diskriminiert zu werden, nicht ständig bei jedem Schritt digital überwacht zu werden und so fort. Und auch diese Rechte durchsetzen zu können im Zweifelsfall. Das heißt, wenn es keine Behörde gibt oder keine sonstige Stelle, wo ich als Verbraucher mich zum Beispiel hier in Deutschland hinwenden kann, wenn ich das Gefühl habe, ein US-Anbieter oder von wo auch immer verstößt gegen diese Regeln, dann nützt mir die schöne Richtlinie nichts.
Wer soll denn diese Behörde sein, zum Beispiel hier in Deutschland?
Ja, das ist schon ausgemacht, die Bundesnetzagentur soll dafür zuständig sein, aber das Gesetz ist in Deutschland noch nicht umgesetzt worden, so wie in den meisten anderen EU-Staaten jetzt im Augenblick, also im November 2025. Das heißt, es gibt auch hier und in vielen anderen Ländern noch niemanden, bei dem du und ich uns beschweren können, wenn wir das Gefühl haben, ein KI-Anbieter verstößt gegen den AI-Act.
Gut, dann muss ich aber jetzt diese für diesen Podcast übliche Frage trotzdem an dich stellen. Hadi, ist ein Update verfügbar?
Es sieht tatsächlich eher so aus, dass die EU erstmal auf Pause drückt. Interessanterweise hatte diese Kampagne der Unternehmen den sehr deutlichen Namen Stop the Clock.
Haltet die Uhr an, ja, um Gottes Willen, das hilft ja oft.
Genau, also so sieht es tatsächlich gerade aus. Deutschland hat gefordert, ein Jahr später erst diese Umsetzung in Angriff zu nehmen, ab Mitte 2026. Diese Unternehmen fordern gleich 2 Jahre mehr Zeit. Also im Zweifelsfall müssen wir so lang ohne ein Rechte-Update auskommen für unsere KIs.
Finde ich so ein bisschen fatal in angesichts dessen, wie schnell sich diese KIs weiterentwickeln. Mhm. Und dann erst können wir uns endlich beschweren, wenn die KI mal wieder nicht rausfindet, weiß ich nicht, wie viele R's in Erdbeere zum Beispiel sind oder irgendwelche Gerichtsurteile zitiert, die es tatsächlich niemals gegeben hat.
Also irgendeine zuständige Behörde wird es dann schon geben, wie hier zum Beispiel die Bundesnetzagentur, die für die Umsetzung dieses Acts letztendlich verantwortlich ist. Aber was ich schon sehen kann, die eigene Verantwortung wird uns auch dann niemand abnehmen, dass wir selber sehr gut über die Grenzen der KI Bescheid wissen und auch selber sehr, sehr genau wissen, was sie kann und was sie nicht kann.
Das heißt, auch 2026 bleibt es erstmal dabei, die KI am besten nicht als Suchmaschine benutzen.
Ich glaube, so ist es.
Hadi, jetzt bleiben wir also gleich bei den beliebten EU-Themen. Ich habe ja schon gesagt, weißt du noch 2018, als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist?
So lang schon her. Es kommt mir vor wie gestern. Also ich hätte es ja überhaupt nicht mehr gewusst. Ich dachte wirklich nicht, dass es so lang schon her ist. Aber ja, also das war natürlich ein Riesendrama, Diskussion und so weiter in der Öffentlichkeit.
Ja, ich kann mich auch tatsächlich nur wegen dieses Dramas noch dran erinnern, wann das war. Ich glaube, noch nie ist etwas so Gutes mit so viel Ärger umgesetzt worden.
Ah, Moment, vielleicht die Wärmepumpen?
Mhm, okay, aber das kam ja erst später. Außerdem, wir reden hier nur über Cybersicherheit, natürlich. Und eigentlich war die Diskussion ja viel zu spät damals, weil auch da war es damals so, diese DSGVO war im Grunde schon seit 2016 gültig. Aber es gab dann eben noch so eine zweijährige Schonfrist. Es ist so ein bisschen Déjà-vu-Gefühl jetzt gerade mit diesem AI-Act. Also diese Schonfrist gab es, damit sich alle so langsam dran gewöhnen können und sich umstellen können.
Hat aber dann wieder keine seine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Und dann sind alle auf den letzten Drücker losgerannt.
Ja, und dann war die Not natürlich groß bei ganz vielen Unternehmen und in Vereinen und Arztpraxen. Aber sagen wir mal, Hadi, findest du, dass diese DSGVO mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Wissen jetzt alle, wofür Datenschutz gut und richtig und wichtig ist und warum wir es in der EU tatsächlich sehr gut haben?
Also ich muss länger nachdenken. Also ich glaube, du weißt es und ich weiß es und sicher auch noch ein paar andere aktive Internetnutzerinnen und Nutzer, die Kollegen und Kolleginnen vom BSI auf jeden Fall. Also nee, ich glaube schon, dass viele Menschen es im Grunde verstanden haben, dass es wichtig ist, auch wenn sie über die Cookie-Banner genervt sind, die sie immer wegklicken müssen.
Richtig.
Was auch eine Folge der DSGVO.
Naja, und es ist halt vor allem auch, wie bei vielen solcher Begrifflichkeiten, es klingt halt irgendwie, reden wir es nicht schön, staubtrocken und freudlos. Mhm. Auf der einen Seite schillert irgendwie das große bunte Internet mit all seinen Möglichkeiten und KI gestützt. Und auf der anderen Seite steht irgendwie grau und dröge der Datenschutz.
Der Datenschutz.
Das wollen wir aber ändern.
Hier, und zwar heute ohne KI.
KI ist im Datenschutz tatsächlich eher der Feind. Ja. Aber darüber habe ich mit unseren heutigen Gästen gesprochen, mit Antje Kaiser. Sie ist Landesbeauftragte für Datenschutz Mecklenburg-Vorpommern, verantwortlich für Projekte wie zum Beispiel die Medienscouts-MV.de und Medienguides-MV.de. Und wir werden gleich darauf eingehen, was genau das ist, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Und zweiter Gast ist Friedhelm Lohrig. Er wiederum ist Datenschutzbeauftragter Rheinland-Pfalz und auch er sensibilisiert Jugendliche und Erwachsene für Datenschutz im Alltag. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, was denn mit unseren Daten angesichts KI und Big Data eigentlich passiert im Netz.
Also über KI haben wir schon genug geredet. Jetzt glaube ich, wäre es ganz gut, wenn du den Hörerinnen und Hörern eine kleine Runde erzählst, was hinter diesem Begriff Big Data genau steckt.
Das mache ich gerne. Was ist Big Data? Big Data bezeichnet natürlich extrem große Mengen an Daten, die durch ihre Analyse zum Beispiel Muster und Trends aufdecken können. Diese Daten können aus verschiedenen Quellen stammen, wie sozialen Netzwerken oder digitalen Transaktionen. Als Nutzerinnen sollten wir uns bewusst sein, dass unsere Daten von Unternehmen gesammelt und analysiert werden, um unsere Vorlieben und Verhaltensweisen zu verstehen. Der Umgang mit Big Data wirft wichtige Fragen zum Datenschutz auf. Wenn Unternehmen große Mengen an personenbezogenen Daten sammeln und analysieren, muss sichergestellt werden, dass die Privatsphäre der Einzelpersonen geschützt wird. Die Europäische Union hat daher strenge Datenschutzregeln wie die Datenschutzgrundverordnung DSGVO erlassen, um die Rechte der Bürger zu schützen. Aber auch wir selbst sollten sparsam sein mit den Daten, die wir im Netz hinterlassen. Liebe Antje, lieber Friedhelm, danke, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt, auf jeden Fall schon mal. Ihr habt euch beide mit euren Projekten so eine große und vor allem sehr wertvolle Aufgabe gesetzt. Ihr bringt die Themen Datenschutz und digitale Verantwortung in den Alltag von Jugendlichen. Antje, vielleicht möchtest du uns vielleicht kurz mal so ein bisschen mitnehmen. Wie genau machst du das?
Ja, also wir haben als LFDI-MV schon vor gut 13 Jahren angefangen und haben ein Projekt gestartet, nämlich die Medienscouts-MV. Und dort bilden wir Jugendliche aus mit diesem Peer-to-Peer-Ansatz, die Lust haben, das Wissen hinterher weiterzugeben. Und die gehen zurück an Schule und schulen dann ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, denken sich auch eigene Themen aus, sind AnsprechpartnerInnen an Schule für digitale Kompetenzen und natürlich auch für das ganze Thema Datenschutzbewusstsein. Und für uns als Aufsichtsbehörde ist es zum einen ein ungewöhnlicher Weg. Alle denken immer irgendwie, sowas macht eine Aufsichtsbehörde doch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir einfach die Chance, unser Fachwissen zu multiplizieren und für die Jugendlichen so aufzubereiten, dass die eben auch sagen, hey, Datenschutz ist nicht irgendwie anstrengend, sondern das ist eigentlich super wichtig und cool, dass das uns jemand mal erklärt.
Und vor allem ja auch irgendwie so eine Selbstwirksamkeit, oder? Wenn man sich damit auskennt, dann kann man das auch wiederum weitertragen. Wie alt sind denn so die Jugendlichen, die da als Medienscouts arbeiten?
Also unsere Scouties sind zwischen der 8. und 10. Klasse, das heißt 13 bis 16, 17, je nachdem. Und sind meistens aktiv, also wirklich tatsächlich in der 8. Klasse, also kommen, wenn sie in der 8. Klasse sind, in die Ausbildung und geben dann ihr Wissen hinterher weiter, da spätestens nachher bei Schülerinnen und Schülern, die den 10. Klasseabschluss machen, im Prüfungsjahr das Engagement und einfach auch die Zeit aufhört. Und bei den Schülerinnen und Schülern, die aufs Gymnasium gehen, mit dem Eintritt in die Oberstufe auch die Zeit ganz schön eng wird. Weil man muss natürlich sagen, seinen eigenen Unterrichtsstoff nachholen, Vorträge oder Workshops oder Projekttage für Mitschülerinnen und Mitschüler organisieren. Da steckt ganz viel ehrenamtliches Engagement drin und die Zeit ist natürlich irgendwie auch begrenzt und die Schule soll natürlich auch nicht drunter leiden.
Friedhelm, kannst du uns vielleicht so einen kleinen Überblick geben? Was sind denn da so die wichtigsten Themen, die bei den jungen Leuten aufkommen?
Ja, also ganz viele Themen, die einen Datenschutzbezug haben. Das betrifft die in ihrem Alltag recht am eigenen Bild. Ist ganz verbreitet. Dann alles, was rund um, ich muss mich bei irgendwelchen Online-Diensten anmelden und muss da irgendwelche Daten von mir angeben. Was wollen diese Unternehmen von mir wissen? Warum wollen die, dass ich auf irgendwelche Einwilligungen klicke? Das sind Dinge, die wir als Erwachsene, wenn wir im Netz unterwegs sind, relativ selbstständig auch ohne zu reflektieren tun. Und damit kommen auch Jugendliche in dem Moment, wo sie Apps und das Netz nutzen, in Berührung.
Kannst du kurz mal erklären, für uns Erwachsene vor allem auch, die wir das Ganze eben so unbedarft nutzen, aber vielleicht gar nicht so den richtig tiefen Einblick haben, was unterscheidet denn zum Beispiel Datenschutz und Informationssicherheit und wo greifen die ineinander?
Also Datenschutz ist eigentlich ein rechtlicher Terminus. Da geht es um den Persönlichkeitsschutz, personenbezogene Daten. Das heißt also, ich habe Informationen, die über eine Person, ein Kind oder einen Erwachsenen etwas aussagen, über die ich die Person identifizieren kann. Und Informationssicherheit, da geht es dann häufig um die Frage, wo werden diese Daten wie abgelegt, wie verarbeitet, wie sieht es da mit irgendwelchen Datenübertragungen aus?
Antje, wie ist denn da so die Mitarbeit oder die Reaktion der anderen Jugendlichen auf die Arbeit der Scouts bei euch?
Also wir können uns und auch, glaube ich, die Scouties nicht beklagen in irgendeiner Art und Weise. Die kriegen immer Feedback und vor allem haben die Schulen, die dann sozusagen Medienscouts an ihrer Schule haben, auch überhaupt gar kein Problem, Nachwuchs zu gewinnen, weil die jüngeren Schülerinnen und Schüler dann sagen, das wollen sie auch. Also ich freue mich jedes Mal darüber, weil die Medienscouts dann eben auch so ein ehrliches Feedback zurückbekommen, dass ihre Arbeit sehr viel wert ist und dass sowohl die Schülerinnen und Schüler dankbar sind, als auch eben beispielsweise Eltern oder auch manchmal Lehrerkollegium. Also ich habe auch schon Scouties gehabt, da hat die Schulleiterin gefragt, ob sie nicht bitte das Lehrerkollegium mal aufklären können.
Friedhelm, so aus eurer Erfahrung, was würdet ihr denn sagen, wie groß ist der Druck auf die Jugendlichen heute bei der Preisgabe persönlicher Daten? Also ich kann mir vorstellen, gerade so bei Social Media ist das wahrscheinlich eine schwierige Abwägung zwischen gesehen werden wollen, aber zeitgleich auch anonym bleiben.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil die Vorbilder der Jugendlichen im Netz, die Influencer, das geht ja im Alter von 12, 13, 14 Jahren los, dass sie sehen, es gibt andere Gleichaltrige, die sich im Netz zeigen, die dort irgendwelche Dinge machen, Produkte testen, witzige Sketche machen und die damit dann auch meistens noch sagen, dass sie finanziell erfolgreich sind oder sich tolle Dinge leisten können. Das setzt natürlich einen Druck aus, muss man aber auch dazu sagen, ganz klar, nur die wenigsten, die sich da im Netz in dieser Altersgruppe präsentieren, können damit wirklich viel Geld verdienen. Die meisten befeuern damit einfach mit ihrem Content die Inhalte der Plattformanbieter, das heißt also der Meta-Konzern, der Google-Konzern oder auch TikTok. Die sind natürlich dankbar, wenn viele Jugendliche Videos und Inhalte von sich hochstellen, weil das füttert deren Datenbestand und die können die Inhalte wunderbar analysieren.
Antje, jetzt hast du schon gesagt, es kommt ja auch immer wieder so die Frage auf nach der Verantwortung. Du hast schon gemeint, Lehrerkollegium wird informiert von den Scouts beispielsweise oder eben auch die Eltern. Wer hat denn da die Verantwortung? Also sollen die Kinder Datenschutz und Sicherheit im Netz an der Schule vermittelt bekommen? Oder sind eher die Eltern diejenigen, die hier immer so am Ball bleiben müssen? Wie seht ihr beide das denn so?
Also ich glaube, die Eltern haben eine große Verantwortung, was das Thema Medienerziehung betrifft, vor allem von klein auf an, die Kinder zu begleiten, die Inhalte, aber auch eben sowas wie Einstellungen, was gebe ich an Regeln, wie bewege ich mich beispielsweise auf Social Media und gegebenenfalls auch, das ist, wäre so meine Wunschvorstellung, zu erklären, wie eben sowas passiert, also wie, welche Inhalte bekomme ich in meinem Feed angezeigt und warum. Das ist nicht immer so der Fall. Allerdings, wie gesagt, die Verantwortung bei den Eltern sehe ich auf jeden Fall in den Einstellungen, in den Geräten. Sie geben den Kindern die Geräte in die Hand. Also haben sie auch die Verantwortung dafür. Und natürlich, je älter die Kinder werden und zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen heranwachsen, desto mehr können sie natürlich auch die Verantwortung sozusagen auf die Jugendlichen übertragen und sagen, pass auf, wir haben Regeln festgemacht, an die sind sich zu halten, genauso wie man Regeln zu Hause beim Essen hat, beim Miteinanderreden hat oder ähnlichem, gibt es halt auch im Netz Regeln. Und das ist schon die Verantwortung der Eltern. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass die Schulen eben eine Verantwortung haben, was das ganze Thema Lernen und über digitalisierte Apps, Plattformen, auch natürlich KI beispielsweise irgendwie aufzuklären, sich damit auseinanderzusetzen, weil auch die Schule hat den Bildungsauftrag und es ist eben dann die Medienbildung, die in Schule stattfinden muss. Und ich glaube, alle gemeinsam und wir eben auch als Aufsichtsbehörden können dazu beitragen, sozusagen unseren Kindern und Jugendlichen den Weg aufzuzeigen, wie sie selbstbestimmt und sicher durchs Netz gehen können. Und daran müssen wir alle zusammenarbeiten und nicht der eine schiebt es auf die andere Seite und sagt, das muss nur Schule oder das muss nur Elternhaus beispielsweise.
Ja, vor allem, was Antje gerade gesagt hat, das ist so eine, eigentlich werden ganz viele Akteure in der Bildungskette sind gefordert, da sich einzubringen. Und jetzt wissen wir, alle Eltern haben viel zu tun. Sie haben viele Themen, die sie umgeben. Und deswegen haben wir auch immer den Ansatz, wir möchten versuchen, niederschwellige, leicht konsumierbare Inhalte zu liefern. Sowohl für die Eltern, aber auch Lehrkräfte oder eben auch für die Jugendlichen selbst. Denn man liest sich keine komplexen, langen Inhalte durch.
Jetzt, wo wir gerade schon beim Thema KI sind, weil du es angesprochen hast gerade, Antje, das Thema Datenschutz entwickelt sich ja immer weiter, weil wir sehen heute, was mit diesen KI-Tools an Daten gesammelt wird, von denen wir ja eigentlich nicht mal den Hauch einer Ahnung haben, wo sie irgendwo mal landen am Ende. Was sagt ihr denn, wie verändert sich Datenschutz und Informationssicherheit angesichts KI und Big Data?
Also wir haben festgestellt, wir stellen aktuell fest, die KI Angebote, die wir nutzen, die sind eigentlich alle aus privatwirtschaftlicher Hand. Die sind auch, die großen Akteure sitzen in der Regel nicht bei uns in Europa. Das heißt, wir geben damit ein Stück weit unsere digitale Souveränität ab. Und das muss man einfach sich wirklich im Hinterkopf halten. Die KI-Tools sind zunächst mal sehr attraktiv und sehr zugänglich. Die können Dinge, die ja noch vor wenigen Jahren ganz kompliziert war, einem sehr schnell erledigen. Die Verlockung, die man dabei hat, dass es ein KI-Tool einen wunderbaren Text zusammenstellt oder ein Bild generiert, man muss halt wirklich immer im Hinterkopf haben, das, was ich da bekomme. Darüber haben wir fast gar keine Einflussmöglichkeiten. Wir wissen nicht, wie hat sich das generiert, wie hat sich das zusammengestellt und das, was zum Training reingeflossen ist, kann ich das nochmal irgendwie wieder rausbekommen? In der Regel muss ich, wenn ich zum Beispiel einen schönen Bilderveränderungsfilter anwende, das machen ja ganz viele, dass man sich so ein Profilbild in Comic-Stil oder sowas macht, dabei übertrage ich mein Bild, meine biometrischen Gesichtsdaten an einen Konzern. Was der damit macht, da habe ich keine Möglichkeit mehr, das später wieder aus den Datenbanken irgendwo herauszubekommen.
Genau, und ich glaube, am Ende geht es um die Sensibilisierung. Also nur, wenn die Kinder und Jugendlichen und auch wir Erwachsenen, also völlig egal, über die Vor- und Nachteile sozusagen eines Tools oder einer neuen Entwicklung, eines Trends, einer neuen App oder eines, ja, was auch immer, Bescheid wissen und ich das abwägen kann für mich selber, nur dann kann ich mich ja selbstbestimmt im Netz irgendwie bewegen. Ist das jetzt was für mich? Laufe ich diesem Trend hinterher? Mache ich es gegebenenfalls in einer abgespeckten Version oder suche ich mir gegebenenfalls datenschutzfreundliche Alternativen, KI-Tools, die Anbieter, die vielleicht in Europa sitzen, weil auch da gibt es ja mittlerweile welche. Aber dafür muss ich es wissen. Ich muss die Vor- und Nachteile kennen.
Wie weiß ich das denn? Wo finde ich denn Informationen darüber?
Also da haben wir Datenschutzbehörden ein eigenes Portal vor einigen Jahren entwickelt, youngdata.de. Das ist eine gemeinsame Internetseite, die sich ursprünglich mal an Jugendliche gerichtet hat, aber eigentlich kann da auch jeder, der sich zu Datenschutzthemen leicht und zugänglich informieren will, Dinge finden. Wir versuchen das immer auch aktuelle Dinge einzuordnen. Manchmal bekommt man mit, es ist gerade irgendein Trend und wir werfen dann da gezielt den Aspekt drauf, was ist der Datenschutzbezug? Und versuchen natürlich auch an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen uns zu orientieren. Es gibt ein neues Spiel oder es gibt einen neuen Social-Media-Trend, eine neue Challenge, die aber dazu führt, dass man ganz viel Daten von sich preisgeben muss. Dann weisen wir darauf hin, nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, sondern wir versuchen einfach aufzuklären, Wissen zu verschaffen, damit die Leute einfach mehr in der Lage sind, abzuwägen und zu entscheiden.
Ja, da geht's ja uns Erwachsenen schon auch manchmal so, ne? Wenn wir allein drüber nachdenken auf Social Media, was ist denn eigentlich erlaubt zu posten? Was sollte ich und was sollte ich nicht posten? Klassenfotos, Urlaubsbilder am Strand und so weiter. Und wie gefährlich ist es denn wirklich, Kinderfotos öffentlich zu posten, dass wir das einmal klar sagen?
Es ist definitiv nicht empfehlenswert. Also das muss man jetzt einfach mal so ganz knallhart sagen, weil alleine mit den ganzen möglichen Tools, den Anbietern, die dort hinterstecken, KI-Tools, ich weiß nicht mehr, wo sozusagen das Bild meines Kindes landet, wenn ich das über Social Media poste, selbst wenn ich es in den WhatsApp-Status stelle. Also das ist das eine, wo landen sie sozusagen später und können sie gegebenenfalls für Identitätsklau und Ähnliches benutzt werden. Das ist sozusagen das große Rad und auch das kleinere. Man sollte sich halt immer überlegen, beispielsweise bei WhatsApp, wen habe ich denn eigentlich in meinem Status und wer kann denn meine Kinderbilder sehen? Und habe ich da gegebenenfalls den Handwerker von letzter Woche auch mit der Handynummer abgespeichert, dann sieht der genauso mein Foto. Und mit einem Screenshot sind auch dort die Bilder sozusagen überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise sicher, können sich weiter verbreiten über Plattformen, was wir Eltern eigentlich alle überhaupt nicht wollen. Also das ist in keinster Art und Weise empfehlenswert. Es ist natürlich völlig okay, Fotos zu machen, die in einem sicheren Ort, auch in einer sicheren Cloud, auch die gibt es natürlich, mit einem europäischen Anbieter zu sichern, innerhalb von Familien sich klarzumachen, wie teilen wir beispielsweise Fotos, weil die Großeltern 500 Kilometer weit weg wohnen. Das geht natürlich trotzdem, aber online und öffentlich zugänglich, also auf gar keinen Fall.
Antje, jetzt hast du ja schon erzählt, dass auch die Reaktion der Eltern sehr positiv ist auf die Medien-Scouts, aber es gibt ja auch noch die Medien-Guides. Das heißt, das sind die Eltern, die hier wiederum das Wissen weitertragen.
Genau, wir haben so seit dreieinhalb, knapp 4 Jahren das Projekt um eine neue Zielgruppe in dem Sinne erweitert und das sind die Eltern, die Medienguides MV. Dort lassen sich Eltern fit machen im Umgang mit digitalen Medien, von rechtlichen Sachen über Aufklärung, Einstellung bis hin zu Medien ausprobieren natürlich auch. Ja, eine KI ausprobieren und Ähnliches. Und die letzten Eltern jetzt im Frühling, die haben nach dem ersten Tag, das sind so 2 Samstage, erzählt, wie sie zu Hause dann aufgenommen wurden. Und da hatten die Kinder also erst Angst, dass ihnen jetzt die Geräte weggenommen werden. Und die Eltern haben dann allerdings gesagt, nee, ich habe ganz neue, coole Sachen entdeckt. Guck mal, die zeige ich dir jetzt mal. Und guck mal, darauf müssen wir achten. Und dadurch sind ganz neue Gesprächsebenen, das war so das Feedback der Eltern, am Tisch entstanden, die auch die Jugendlichen, also angehenden, pubertierenden jungen Menschen, zu denen man vielleicht gerade gar nicht so einen Zugang hatte, sind aufgetaut, weil die Eltern auf einmal in ihrer Lebenswelt waren und sich dafür interessiert haben und sie Gesprächsthemen hatten. Und dieser Austausch untereinander ist eben ganz wichtig, weil dann kann man auch immer darüber reden, wenn zum Beispiel ein Problem mal entsteht, wenn man ein komisches Bild bekommen hat, sei es auch in einer Klassengruppe oder ähnliches oder über einen Social Media Account, und dann ist keine Angst da.
Das gibt ja auch Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen. Friedhelm, wenn ihr es euch malen dürftet, was würdet ihr euch denn an Unterstützung durch Schulen, Behörden oder das BSI beispielsweise wünschen?
Also für uns ist es immer ganz toll, wenn die Leute aufmerksam werden, dass wir als Aufsichtsbehörden eben nicht nur trockene Verwaltung und klassische Aufsichtstätigkeit machen, sondern dass wir auch ganz viele Projekte in dem Bereich Medienkompetenz, Information, Bildungsträger unterstützen, anbieten. Wir sind mittlerweile seit einigen Jahren auch auf der Didakta vertreten, wollen da auch den Dialog direkt mit den Lehrkräften und mit den Erziehern suchen. Das ist immer für uns ganz hilfreich, wenn die Leute uns als auch im Bereich Medienkompetenzvermittlung tätige Akteure kennenlernen.
Ja, genauso vernetzt sozusagen zu sein wie das Internet und alle digitalen Sachen um uns herum und zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtige und so kann es auch klappen.
Zum Schluss noch eine Frage aus Interesse. Was haltet ihr denn von einer Art digitalem Führerschein für Kinder, so wie sie es auch in der Verkehrsschule beim Fahrradfahren lernen zum Beispiel?
Ja, also solche Zertifikate, wo ich einfach nur irgendeinen Haken hinter etwas mache oder Dinge der Liste nach erledigen muss, da ist immer der Verankerungswert so ein bisschen fraglich, denn das hat auch so direkt so eine Verpflichtung. Da gibt es ein Bestehen oder ein Nichtbestehen oder so und so viele Punkte, die man erreichen kann. Das kann eine Orientierung sein, gibt es auch ein paar schöne Angebote im Netz, aber sobald man da zu viel Druck mit so einem Schein reinmacht, besteht auch die Gefahr, dass zum Beispiel Lehrkräfte das einfach nur als Einheit durchpeitschen und dann aber eigentlich für die Schüler wenig hängen geblieben ist.
Also ich kann das nur unterstreichen und unterschreiben. Ich glaube, wer sich als Eltern dafür interessiert und jüngere Kinder im Grundschulbereich hat, der kann gerne mal beim Internet-ABC vorbeigucken. Da gibt es so einen Surfschein mit richtig schönen Erklärvideos und einem Quiz hinterher. Und da kann man zum Beispiel vorm ersten Gerät, bevor das Kind sowas macht, irgendwie das ja gerne durchmachen. Ich glaube, im Bildungskontext und im Unterricht verkommt das eher zu, ich habe was zu Medien gemacht und damit ist abgehakt. Und das hilft aber aus meiner Sicht auch nicht.
Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Wir werden die entsprechenden Links, die wir jetzt genannt haben, natürlich zu Young Data, zu den Medien Scouts und den Medien Guides MV jeweils selbstverständlich in unsere Shownotes packen. Dankeschön für eure Zeit.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, wow, dieses Angebot Young Data finde ich tatsächlich ganz beeindruckend. Ich habe eine aktuelle Frage aus meinem Erwachsenen- und Kinderalltag, da gleich probeweise
eine väterliche Frage
reingetragen, genau, weil meine 6-jährige Tochter gerade in die Schule gekommen ist. Da rennen natürlich auch in ihrer Klasse die ersten Kinder mit Smartwatches rum.
Krass, dass das so früh schon ist, tatsächlich.
Ja, von den Handys ganz zu schweigen. Aber sie so, Papa, ich will auch eine Smartwatch und das fände sie total gut und so weiter. Und ich habe tatsächlich mal da nach diesem Thema als allererstes geguckt. Und
bei youngdata.de.
Genau. Und habe mir gedacht, okay, da kann sich der Papa für das Gespräch mit seiner Tochter sehr gut vorbereiten, damit einfach so alle Punkte, was ist es eigentlich, wie funktioniert es, wer kann da mitlesen und welche Daten werden gesammelt und worauf muss man aufpassen, einfach auf einer Seite ist. Also das ist ein guter Primer für dieses Gespräch. Meine Tochter würde es noch nicht verstehen.
Aber du kannst es ja dann kindgerecht nochmal vortragen sozusagen. Ja, aber das finde ich interessant. Also gerade diese Young Data Seite kann uns als Eltern sehr gut helfen, eben für solche Gespräche mit den Kindern, aber natürlich auch wiederum Lehrkräften, Schulen nämlich, weil das fand ich auch sehr spannend, dass also sowohl Antje als auch Friedhelm sagen, nee, wir befinden uns hier in einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Also es sind nicht nur die Eltern gefragt, es sind aber auch nicht nur die die Schulen gefragt. Das ist ja gerade eine große Diskussion. Wer trägt denn die Verantwortung für Medienkompetenz oder Umgang mit solchen digitalen Angeboten? Und hey, da sind wir einfach alle gefragt. Also da ist jeder von uns gefragt, sowohl die Behörden als auch die Eltern, als auch die Schulen und alle, die in irgendeiner Form mit Kindern zu tun haben, aber natürlich auch grundsätzlich wir Erwachsenen, ne? Weil selbst wenn wir keine Kinder haben, sollten wir uns dann doch ein bisschen damit auskennen.
Stehen, jetzt muss ich nochmal mein KI-Thema von ganz vom Anfang anschneiden. Du hast gesagt, man soll eine KI nicht als Suchmaschine benutzen, aber genau das habe ich gemacht. Ich habe gefragt, hey KI, wie setzt du eigentlich den AI-Act schon um?
Und was kam dabei raus? Not so much, Hadi.
Tatsächlich. Also von den 6 Aspekten, die der AI Act hat, von werden die Trainingsdaten ausreichend offengelegt, Urheberrechtshinweise, ist die technische Dokumentation öffentlich, wird auf das Risiko hingewiesen und so weiter. Es sind so einzelne Punkte. Da gibt es immer nur so ein gelbes Bömmelchen, da steht, ja, ich erfülle das leider nur teilweise. Also selbstkritisch ist es nur in einem Punkt, sagt sie ja. Es ist erfüllt und es gibt eine Kontaktstelle für Beschwerde, also eine Datenschutz-Ad, bitte KI einsetzen, Mailadresse. Und das heißt also auch aus Sicht der KI gibt es noch sehr viel zu tun.
Und das war's auch schon mit unserer Folge 61. Teils befriedigend, würde ich sagen, ja, in diesem Fall. Unseres Podcasts Update verfügbar.
Wir halten natürlich nicht die Uhr an, uns gibt's nächsten Monat wieder.
Selbstverständlich, obwohl Dezember ist und obwohl wir uns dann kurz vor Weihnachten befinden, diesmal die Folge natürlich etwas früher. Für alle Fragen zum digitalen Alltag, zu Cybersicherheit, findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Team des BSI auch auf Facebook, Instagram, auf Mastodon und auf YouTube. Und wie gesagt, alle Links, alle Kontaktstellen, auch zu den verschiedenen Projekten von Antje und Friedhelm, findet ihr bei uns in den Shownotes zu dieser Folge.
Bis zum nächsten Update.
Bis zum nächsten Update.